Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Vertreter der Udo-Keller-Stiftung, die als Förderin diesen Sonntagvormittag mit ermöglicht hat, habe ich die Ehre des ersten Wortes. Und in diesem Sinne darf ich Sie im Namen des Thalia-Theaters und auch im Namen des Verlags der Weltreligionen an dieser Stelle ganz herzlich willkommen heißen und einige erste einleitende, einstimmende Worte für unser heutiges Symposium vorausschicken. Meine Damen und Herren, die Formel von der Rückkehr der Religionen geistert nunmehr bereits seit geraumer Zeit durch den öffentlichen Raum. Manchmal scheint es sogar, dass sie mittlerweile zu einem Schlagwort, ja zu einer Phrase geworden ist. Doch was immer auch unter dieser Formel zu verstehen ist, die einfache und bloße Tatsache, dass wir uns hier heute an diesem Sonntagmorgen pünktlich zur Gottesdienstzeit im Theater zu einer Religionsmatinee versammelt haben, und dass diese Vorstellung erstaunlich gut, trotz des Wintereinbruchs, erstaunlich gut besucht ist, während zur gleichen Zeit nur wenige Meter entfernt die Kirchen und Gottesdienste leer, manche behaupten sogar verwaist sind, das gibt zu denken. Vielleicht kennen Sie die Anekdote, die der Züricher Schweizer Kunsthistoriker Wölf Lien zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer wieder erzählt hat, wenn er gefragt wurde, wie es denn mit dem modernen Menschen steht. Er hat dann immer geantwortet, denken Sie sich einen Wegweiser, eine Wegkreuzung mit zwei Schildern, das eine Schild mit der Aufschrift direkt ins Paradies, das andere Schild mit der Aufschrift zu einem Vortrag über das Paradies. Und Wölflin, der moderne Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass er instinktiv nach rechts geht, also zum Vortrag übers Paradies. Und in Abwandlung und Bezug direkt auf unsere heutige Situation könnte man also formulieren, wenn die Wahl besteht zwischen direkter religiöser Praxis und einem Vortrag darüber, dann wählen wir Modernen doch tendenziell, und zwar unbeirrt von den Soziologen und unbeirrt von den Trendforschern, tendenziell den Vortrag über Religion. Was zeigt das und was bedeutet das? Mindestens so viel, dass nämlich mit der Rede von der Rückkehr der Religionen so lange zu wenig gesagt ist, so lange nicht mitgefragt und nicht mitbeantwortet wird, die Doppelfrage, nämlich erstens, was das denn ist, was da zurückgekehrt sei, und zweitens, zu wem diese Religion denn zurückgekehrt sein soll, also wie steht es mit uns? Denn es könnte ja sein, und es spricht einiges dafür, dass sich in dieser Zwischenzeit, in der es heißt, dass die Religion weg gewesen sei, einiges verändert hat, und zwar so sehr, dass wir heute auf eine neue, veränderte Konstellation von uns und Religion stoßen. Aber das sei nicht als Vorwurf formuliert, sondern als Einladung zum Nachdenken, zumindest um die eingängigen Routinen mal für einen Augenblick zu unterbrechen. Und vielleicht könnte man sagen, dass es darauf ankommt, die Frage der Religionen, die Frage nach der Rückkehr der Religionen als Frage, als offene Frage zu begreifen, als Frage, die einlädt für Neuentdeckungen. Und genau für diese Aufgabe braucht es Werkzeuge und Hilfsmittel. Und ein solches Werkzeug ist der Verlag der Weltreligionen. Einmal, weil er die Bibliothek und das Archiv der Religionen in schönen Ausgaben neu zugänglich macht und eine Karte bereithält für Suchbewegungen. Und zum Zweiten, weil er ein Ort des Diskurses sein will, um mit diesen alten Texten neu ins Gespräch zu kommen, neu ins Nachdenken zu geraten. Und eben dies wollen wir auch heute an diesem Sonntagvormittag an dieser Stunde versuchen. Und es ist ein schöner Umstand, dass dieses Gespräch heute hier im Thalia-Theater stattfinden kann, gewissermaßen tatsächlich auf der Experimentierbühne, ein inspirierender und produktiver Ortswechsel, weil er das Reden über Religion herausfordert und gleichzeitig auch den Theaterraum neu, anders, irritierend auflädt. Religionsdenken, Religionsgespräche auf der Bühne. Meine Damen und Herren, in diesem Sinne darf ich Sie an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich willkommen heißen, im Namen des Theaters, im Namen des Verlags der Weltreligionen und auch unserer Stiftung. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich den Weg hierher gefunden haben, und damit darf ich das Mikrofon hinüberreichen an Herrn Dr. Spahr vom Surkamp Verlag in Berlin, der die Moderation unserer heutigen hochkarätigen Runde übernehmen wird. Das Thema lautet, wie bekannt, Sie haben es alle gelesen, die Lessing-Frage, welches ist die beste Religion? Und ich wünsche uns allen eine inspirierte Sonntagsrunde. Lassen Sie uns prüfen, ob wir hier vielleicht an unvermuteter Stelle einen unserer Sonntagsklassiker bei einer Frage ertappen, die uns in Zeiten der Casting-Mobilmachung an allen Fronten allzu bekannt, vielleicht verdächtig bekannt vorkommt. In diesem Sinne eine inspirierte nächste anderthalb Stunden. Vielen Dank.
Dankeschön, lieber Herr Dr. Wernken, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Podium. was ist die bessere Religion? Da steckt eine Zuspitzung drin, ein Objektbezug. Wir fragen nicht, wie ist die bessere Religion, sondern was ist sie? Es scheint so zu sein, dass es eine gute Religion gibt. Es wird darum gehen, den Begriff der Religion einkreisen, nicht ihn zu definieren, was gar nicht möglich ist, denn definierbar ist wahrscheinlich wirklich nur das, was keine Geschichte hat, nach dem Wort von Nietzsche. Es wäre naheliegend, aber keine gute Idee, unsere fünf Gäste nach ihrer Religion zu fragen, sondern ihnen diese Frage, was ist die bessere Religion, direkt zu stellen. Ich begrüße heute Morgen Thalia Theater hier, wie Sie, Herr Werntgen, so schön gesagt haben, auf der Probebühne, auf der Experimentierbühne des Theaters, die Rabbinerin Gesa Eder-Berg, die zu uns gekommen ist aus Berlin. Sie ist Rabbinerin an der Synagoge Oranienburger Straße. Frau Eder-Berg hat ein Studium der Physik, der Judaistik und der evangelischen Theologie in Tübingen, in Bochum, Berlin und New York absolviert. Sie war über Jahre Rabbinatsstudentin oder Schülerin am Schechter-Institut in Jerusalem und sie hat über 4 Jahre die jüdische Gemeinde als Rabbinerin betreut in Weiden in der Oderpfalz, ein Ort, der ein ganz besonderes Gepräge hat, weil er Juden, Vertriebene aufgenommen hat aus allen Teilen des Ostens, die den Holocaust überlebt hatten und deren Nachfahren ein besonderer Ort auf der verheerten Landkarte des europäischen Judentums. Seit 2006 ist sie Rabbinerin in der Oranienburger Straße und steht dort in der Nachfolge der ersten Rabbinerin der Welt, Regina Jonas, die in den 30er Jahren gelehrt und dort in Berlin gelebt hat. Sie ist dann deportiert worden und in Auschwitz umgebracht worden. Liebe Frau Eder-Berg, herzlich willkommen. Mir zur Linken Dr. Petra Bahr. Sie ist die Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche Deutschlands, eine Institution, die es seit, ich glaube, 2006 gibt, also gerade eine junge Institution, die eine junge Frau betreut, die das Studium der evangelischen Theologie und der Philosophie auch in Jerusalem absolviert hat und promoviert hat mit einer Arbeit über Kants Kritik der Urteilskraft und eine religionswissenschaftliche Fragestellung. Frau Bahr hat die Redewendung, dass man die Kirche im Dorf lassen sollte, umgekehrt. Man soll sie da im Dorf lassen, aber man soll die Kirche auch ins Dorf bringen. Das heißt, man soll sie öffnen und die Türen und Tore weit aufmachen, dass die Welt etwas von der Kirche sieht, dass die Kultur, Theater, Literatur, die bildenden Künste, die Musik, dass diese Sphäre mit der Kirche ins Gespräch kommt. Und insofern ist Frau Bahr eine Expertin für einen Dialog zwischen zwei Kulturen, den Dialog der Künste, wie, also zwischen den Künsten wie der Religion oder den Religionen. Herzlich willkommen, Petra Bahr aus Berlin. Ich freue mich sehr, heute Hellwig Schmidt-Linzer bei uns zu begrüßen, der aus Wolfenbüttel zu uns gekommen ist. Hellwig Schmidt-Linzer hat Sinologie, Philosophie, Ethnologie und Soziologie in Göttingen und in München studiert. Er war einer der frühesten Stipendiaten der Studienstiftung des deutschen Volkes in China 1973, ich glaube 2 Jahre vor dem legendären Besuch von Helmut Schmidt bei Mao Zedong. Er ist ein exzellenter Kenner Chinas, Japans, ein Vertreter seines Faches der Sinologie, für die er einen Lehrstuhl in München bekleidet hat. Und er ist seit 1993, seit fast 20 Jahren, Direktor der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel und damit ein Nachfolger von Lessing. Und als solchen werden wir ihn zu befragen, zu diesem ganzen Prospekt, was ist die bessere Religion, zu der Wirkung von Lessing, was hier in Hamburg ja auch eine besondere Tradition hat. Als ich hier studiert habe, Anfang der 80er Jahre, erinnere ich mich, ging es um die Einrichtung einer Lessing-Professur. Und der erste Lehrstuhlinhaber sollte Walter Jens werden. Und das war eine lebhafte Diskussion in der Stadt, ob man eine Professur einfach einem Menschen zuweisen kann, einem so herausragenden Gelehrten wie Walter Jens, der auch gerne gekommen wäre. Und durch diese Diskussion hat sich das zerschlagen. Natürlich muss ein Professor ordentlich ausgewählt und ernannt werden durch Gremien. Das kann nicht der Senat der Freien und Hansestadt bestimmen. So wurde da festgestellt. Ich habe daran gedacht, Sie sind auch, glaube ich, zurzeit Gastprofessor in Hamburg, oder waren Gastprofessor in Hamburg, also auch hier bekannt. Herzlich willkommen, Hellwig Schmidt-Glinzer. Und ich freue mich, Ihnen Thomas Bauer vorzustellen, der aus Münster zu uns gekommen ist. Herr Bauer ist Professor für die Islamwissenschaften, für einen Bereich der Arabistik, der Philologie, der Politikwissenschaften und der Philosophie. Von ihm ist im letzten Jahr im Verlag der Weltreligionen das Buch erschienen über die Ambiguität der Kultur. Er zeigt auf, dass der Islam keine Kultur geprägt hat des entschiedenen Für und Wider, sondern des Mehrdeutigen, eine Kultur der Toleranz, indem man auch anderes gelten lässt, indem man Ambivalenzen pflegt, und eine Kultur eigentlich bedeutet, dass man sie aushält, dass man nicht Eindeutigkeit erzwingen möchte, wo Zweideutigkeit ein Gewinn für alle ist, ein Gewinn für das Mitleben von Menschen, für das Wirken der Menschen untereinander. Der Blick auf den Islam, den der Westen auf ihn wirft, ist seiner Obsession geschuldet. So ist eine Grundthese von ihm, eine verstörende Grundthese. Und wenn Sie auch aus der Philologie kommen und der Religionswissenschaft, so finde ich immer, dass Ihr Werk eigentlich ganz vorzüglich geeignet ist zur Beratung der Politik, zur Einschätzung von politischen Situationen im Nahen Osten, bei den Umbrüchen in der arabischen Welt. Es ist ein Werk, das Sie vorgelegt haben, das Sie vertreten in Lehre und Forschung, das unser Verständnis, wie ich glaube, fundamental erweitern wird. Und darum freue ich mich ganz besonders, lieber Herr Bauer, dass Sie heute hier bei uns sind. Alle Teilnehmer auf diesem Podium eint etwas Besonderes, dass sie nämlich vergleichende Perspektiven einnehmen können. Sie vertreten nicht eine Religion allein, Kraft ihres Amtes, sondern sie haben größere, weitere Perspektiven. Das gilt insbesondere für Professor Michael von Brück, der aus München zu uns gekommen ist. Bei ihm kommt auch noch ein Systemvergleich hinzu, wenn ich das so sagen darf. Sie sind in Dresden geboren. Sie haben Ihr Studium der evangelischen Theologie der vergleichenden Sprachwissenschaft, also einer philologischen Disziplin des Sanskrit und der Indologie, in Rostock absolviert. Sie haben in den 80er Jahren als Dozent in Indien gearbeitet. Sie sind ordinierter Pfarrer der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Sachsen. Sie haben 1988 die Professur für vergleichende Religionswissenschaft an der Universität Regensburg angetreten und sind seit 20 Jahren Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Auch dort kann man sagen, ist Ihr Forschungsschwerpunkt ein vergleichender. Der interreligiöse Dialog liegt Ihnen besonders am Herzen. Der Hinduismus, der Buddhismus, Sie sind Berater und im Beirat des Verlags der Weltreligionen. Sie sind Gesprächspartner des Dalai Lama. Sie sind seit vielen Jahren Zen- und Yoga-Lehrer. Und Sie bringen auch da, wie ich glaube, eine vergleichende Perspektive durch eine Praxis ein. Herzlich willkommen, lieber Michael von Brück. Und wenn ich Sie so begrüße, dann würde ich Ihnen als Erstem das Wort geben und Sie bitten, das, was Sie uns vorgeschlagen haben, doch mal ein Symposium zu machen, was ist die bessere Religion, etwas zu begründen. Warum lag Ihnen oder liegt Ihnen diese Frage am Herzen?
Also das war natürlich zunächst mal die Idee, unsere Bücher im Verlag der Weltreligionen tatsächlich bekannt zu machen. Denn man muss ja nun mal sehen, Bücher, die in diesem Verlag erscheinen, unter dem Dach des Hauses Surkamp, haben einen gewissen Anspruch. Sie sind dazu da, dass wir die Quellen der verschiedenen Religionen kennenlernen und dann auch die entsprechenden diskursiven Traditionen. Also das sage ich unumwunden, das ist sicherlich wichtig, denn Bücher stellen sich vor durch Gesichter. Ich merke das selbst immer sehr und reise deshalb auch viel mit Vorträgen durch die Lande. Zweitens, das Problem in dieser Formulierung ist natürlich der Komparativ, bessere, oder wenn man das in den Superlativ bringen will, noch schwieriger. Woran misst man das? Lessing hat Antworten gegeben, viele vor ihm haben Antworten gegeben, das geht zurück bis zum Beispiel ins Neue Testament, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Die Frage ist nicht neu. Die Frage ist nicht auch eine Frage erster Aufklärung, wir haben ganz ähnliche Diskurse. Kollege Schmidt-Glinzer wird dazu sicherlich was sagen in China. Wir haben entsprechende Religionsdiskurse in Indien. Woran misst man? Möchte ich drei Dinge sagen. Und vielleicht sollte ich noch vorher biografisch sagen, es ist ja immer dann so ein Stachel im Fleische, dass je nach Auditorium und Kolleginnen und Kollegen nebenan ich entweder als protestantischer Theologe, Pfarrer aus protestantischem Geschlecht, das direkt in die Reformation zurückreicht und streitbar war und ist, vorgestellt werde, aber in anderen Gremien als Buddhist. Und als buddhistischer Meditationslehrer, der nun auch weltweit unterwegs ist, um den Buddhismus zu pluralisieren. Also, Religion ist für mich vor allem Praxis. Das ist der erste Punkt. Und Praxis bedeutet Praxis des Denkens, Verlag der Weltreligion, Bücher, Praxis des Emotionalen und Ästhetischen, ich muss sagen, der emotionalen und ästhetischen Formung, wir werden vielleicht später darüber sprechen, und natürlich drittens soziale Praxis. Wenn ich die Frage stellen soll, was ist die bessere Religion, könnte ich nur sagen, hoffentlich die, die ich gerade praktiziere. Aber was ist das? Religionen sind ja nicht Boxen oder Labels, die abgegrenzt sind, und das ist es. Wenn wir jetzt nur über Protestantismus sprechen, was immer das ist, dann hätten wir eine Pluralität von unterschiedlichsten Pluralismen, die einander auch gegenseitig ausschließen können, je nachdem, wie man fragt. Wenn wir nach Buddhismus fragen, es gibt nicht den Buddhismus, sondern geradezu eine fast überwältigende oder unendliche, unendlich nicht, aber eine endliche, aber sehr große Fülle von unterschiedlichsten Buddhismen, vielleicht so viele, wie es Menschen gibt, die sich auf Buddhismus berufen, und so mit allen anderen Religionen. Religionen sind nicht in wasserdichten Containern entstanden, sondern immer im Austausch. Religionen sind, das sagt nun der Historiker, immer synkretistisch. Sie haben unterschiedlichste Wurzeln, die in ihrer Geschichte einander durchdringen. Und wenn ich in den Protestantismus schaue, da liegt mir nun ganz besonders der Protestantismus, der, wie er sich in der Musik widerspiegelt und in der Dichtung, bei einem Paul Gerhardt etwa oder einem Heinrich Schütz, einem Johann Sebastian Bach und anderen am Herzen, weil ich so aufgewachsen bin, dann sind aber, wenn ich jetzt nur meinetwegen Schütz und Bach vergleiche, die beiden ganz unterschiedliche religiöse Stimmungen. Beide repräsentieren unterschiedliche Zeitalter, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche spirituelle Zugangsweisen. Und so auch in der Moderne. Die bessere Religion, diese Frage kann nur sinnvoll gestellt werden, wenn ich sage, was ist der Vergleich? Und dieser Vergleich muss ja irgendwie von außen kommen, es muss ja ein Maßstab da sein. Aber dieser Maßstab selbst, und hier wird es schwierig, kommt natürlich auch aus den religiösen Traditionen selbst. Denn alles, was wir bei Lessing haben, alles, was wir, ich hatte neulich dieses schöne Fernsehgespräch mit dem Oberatheisten der Schweiz, einem Freidenker, alles, was wir da an atheistischen Vorstellungen haben, ist natürlich auf dem Hintergrund der europäisch-abendländischen Tradition. Nicht erst seit Spinoza, sondern viel länger bis in die Antike zurück erwachsen. Die bessere Religion, was ist das? Wir müssten uns zunächst über den Maßstab des Komparativen einigen. Und vielleicht ist das ein bisschen das Gespräch. Das reicht aber jetzt erstmal. Ich bin gespannt, was die anderen Kolleginnen und Kollegen dazu sagen.
Dankeschön, Herr von Brück. Liebe Petra Bahr, was erwidern Sie Ihrem Kollegen? Kollegen, sage ich.
Noch kann ich ihm nur zustimmen. Wir sitzen ja hier, als würden wir ein Religionstribunal veranstalten. Also lauter Dieter Bohlens, die jetzt eigentlich normalerweise ihre religiöse Herkunft analysieren. Und das ist, glaube ich, auch die Tücke. Also es geht nicht nur um die Frage des Komparativs, sondern es geht auch um die Frage, was man dann denn eigentlich aus diesem Komparativ macht. Und deswegen will ich es mal anders formulieren und die Frage gleich suspendieren, auch wenn das unhöflich ist. Ich kenne nur meine Religion. Ich habe zwar Sprachen gelernt und mich mit anderen Religionen intensiv auseinandergesetzt, sogar mit der jüdischen Religionstradition eines Teils meiner Familie, und trotzdem kenne ich nur meine Religion, und das ist die Religion meiner Väter und meiner Mutter und meiner Großeltern und meiner Urgroßeltern, das ist die Paul-Gerhardt-Liebe meiner Großmutter, und das sind die lakonischen Theologiekommentare meines Großvaters, das ist die ganz unkonventionelle Frömmigkeit meiner kunstsinnigen Mutter und die scharfsinnige Theologie meines Vaters. Ich lebe aus einer Religion. Ich glaube, dass Religion in hohem Maße Gefühl, Herkunft, auch Affektgebundenes ist, das sich mit einer Praxis verbindet. Und ich gebe zu, dass zwischendurch die Religion meiner Väter und Mütter genau die Religion war, die ich am allerschrecklichsten fand. Auch diese Phasen der Auseinandersetzung gehören dazu. Deswegen meine Antwort, ich kenne nur meine. Und ich finde es sehr herausfordernd, mit Menschen zu diskutieren, die konvertiert sind. Zum Beispiel mit meinem Schwiegervater, der mal ein Katholik gewesen ist, weil für mich das ganz unvorstellbar geblieben ist, selbst in den 2 Jahren in Jerusalem, in denen ich sicher auch damit geliebäugelt habe, mich zu fragen, was wäre, wenn ich dem anderen Strang meiner Familie gefolgt wäre. Also Religion ist Herkunft, Religion ist gebunden an tiefe Kindheitserinnerungen, auch an Sehnsüchte, an Gefühle von Geborgenheit, bevor es überhaupt zu einer intellektuellen Auseinandersetzung gekommen ist. Sich das einzugestehen, ist vermutlich der beste Weg, die Tribunalisierung der Religion überhaupt zu unterbinden.
Ja, eine starke These, dass man nur seine eigene Religion kennt. Frau Ederberg, würden Sie dieser These so zustimmen? Sie kennen nur Ihre Religion?
Also ich denke, was Herr von Brück gesagt hat, trifft sicher zu, was man gerade auch im Judentum sehr stark ablesen kann, wie sehr es aus der Umwelt Einflüsse aufgenommen hat, sich dagegen abgegrenzt hat und auch andersrum. Also man merkt das immer, ich sag mal so, im Talmud gibt es ausführliche Diskussionen darüber, darf man mit Götzendienern, und was das genau ist, müssen wir vielleicht auch noch besprechen, darf man mit denen Geschäfte machen, und dann wird ein Zaun sozusagen gezogen. Ja, man darf, aber nicht 3 Tage vor oder nach deren religiösen Festen, um sich nicht in die fremde Praxis hineinziehen zu lassen. wie das genau funktionieren soll, vor allem im Zeitalter von Globalisierung und man weiß ja nicht, wann das Produkt aus, wer weiß auch immer, hergestellt ist, was ich dann, wer weiß, wie viel später kaufe, das sei im Moment dahingestellt. Andererseits haben wir gerade das letzte zurückliegende jüdische Fest, Chanukka, ist, glaube ich, so stark, in der simplen Auseinandersetzung mit dem Christentum entstanden, oder nicht entstanden, hat seine, muss ich anders sagen, seine heutige Gestalt gewonnen, aus der simplen Frage der jüdischen Kinder: Mama, warum kriege ich keine Geschenke? Mama, warum haben wir keinen Weihnachtsbaum? Ich denke, das Judentum als Minderheitsreligion in fast allen Plätzen der Welt und die speziellen Schwierigkeiten in Israel sind nochmal ein ganz eigenes Thema, hat an dieser Frage eine sehr pragmatische und dann auch wieder, finde ich, sehr weitführende Antwort eigentlich. Meine Religion ist meine Religion. Die gestaltet sich schon innerhalb des Judentums so unterschiedlich, dass ich jemanden Jüdisches aus Indien tatsächlich erst einmal für einen Inder halte, bevor ich feststelle, er ist jüdisch, dass ich die kulturelle Vielfalt so weit ins Judentum eingewoben ist, dass man tatsächlich sagen kann, wir befinden uns im Gespräch. Jüdische Kinder wissen sehr genau, was Weihnachten ist, wenn sie in Europa oder in den USA aufwachsen. Das ist einfach so. Das sagt noch nicht, dass sie besonders toleranter sein müssten. Das sagt auch nicht, dass christliche oder muslimische Kinder unbedingt Chanukka kennen müssten. Aber die Dialogfähigkeit ist sozusagen von vornherein eingebaut und gestaltet sich dann eben in der Abgrenzung oder in der im Aufeinanderzugehen mit den umgebenden Religionen.
Also das vergleichende Element ist der Religion, wohnt ihr inne. Ich erinnere daran, dass Johannes Paul II. Bei seinem Besuch in der Synagoge von Rom 1986 ja die Gemeinde angesprochen hat als die geliebten älteren Schwestern und Brüder. Vielleicht hat er auch nur Brüder gesagt, aber ich glaube, er hat auch Schwestern mit.
Kommen Sie denn darauf?
Wahrscheinlich nicht. Und von Peter Schäfer ist ein, wie ich finde, ganz erhellendes Buch erschienen im Verlag der Weltreligion über den Einfluss des frühen Christentums auf das Judentum, also eine Rückwirkung. Lieber Thomas Bauer, Sie erforschen vergleichend Politik und Religion. Was ist die bessere Religion?
Es ist ja alles so ein Bekenntnisdrang. fällt mir dann, was verdrehte ich ja eigentlich? Ich glaube, ich bin der einzige, wenn auch mit seiner Kirche in Unfrieden lebende Katholik auf diesem Podium.
Und als solchen haben wir Sie wahrscheinlich eingeladen.
und gleichzeitig Islamwissenschaftler. Und möchte die Formulierung hinterfragen. Welches ist die bessere Religion? Das klingt so, wir vergleichen jetzt Katholizismus, Protestantismus, Judentum und Islam und am Ende küren wir dann den Superstar. Und diese Fragestellung möchte ich in Zweifel ziehen, weil sie davon ausgeht, dass jede dieser Religionen sowas hat wie ein Wesen. Ja? Also das Wesen des Islams, das ist so und so und deshalb ist der Islam so. Und das gilt für das Christentum auch und so. Und das stimmt nicht. Wenn wir vergleichen den Islam des Damaskus 13. des 14. Jahrhunderts mit dem der Taliban, ja, dann sehen wir, das hat miteinander nichts zu tun. Was wollen wir lieber haben, den Katholizismus der Inquisitionszeit oder den der Münsterschen Universitätstheologie? Ja? den Ruf hat, sehr freigeistig zu sein unter den Katholiken. Also Sie können solche Vergleiche schlecht ziehen, denn Religionen sind dermaßen wandelbar, dass man schwer ein Wesen rauskristallisieren kann, das sie haben. Was mir interessant erschien, und das ist ja vielleicht jetzt, wenn ich im Sinne des Surkamp Verlags auch Werbung für mein Buch mache, dass sich Kulturen und Religionen durch sehr unterschiedliche Ambiguitätstoleranz auszeichnen. Das heißt also Phänomene der Widersprüchlichkeit, unterschiedlich positiv oder negativ gegenüberstehen, dass sie unterschiedliche Meinungen dulden, unterschiedliche Interpretationen der Heiligen Schriften. Also ich habe das zum Beispiel, kann man das an Korankommentaren zeigen. Im 14. Jahrhundert hat man sich gefreut, wenn man zu den vielen Interpretationen einer Koranstelle noch eine findet. Und man hat nicht gesagt, das ist die einzig richtige. Dann gab es Zeiten, gerade in der Auseinandersetzung mit der Moderne, sind Richtungen entstanden, wo man also sehr genau gesagt hat, Gott kann tatsächlich nur eine einzige Bedeutung im Sinn gehabt haben und die kenne ich. Und alle, die die nicht kennen, sind im Irrtum. Ja, das sind enorme Wandlungen und man kann Religion eher daran messen, zu welcher Zeit, unter welchen Umständen sie welche Ambiguitätstoleranz, das ist nicht das gleiche wie Toleranz, hat aber meistens eine relativ hohe Toleranz, auch Andersdenken im Gefolge, an den Tag legt. Und wenn man sich nun fragt, woran liegt das, wie ambiguitätstolerant Religionen sind, dann liegt das, ich darf das sagen, ich bin der einzige Nicht-Religionswissenschaftler hier, oder, dann liegt das nicht an den Heiligen Schriften. Ich glaube, dass Herumgesuche in Bibel, Koran und wo auch immer, wo man dann die schlimmsten und die schönsten Buchstellen findet, hat relativ wenig Einfluss oder wenig, als wir glauben zumindest, auf die geschichtliche Entwicklung. Ich glaube, dass da die politischen, die wirtschaftlichen, die sozialen Umstände wesentlich wichtiger sind. Und deshalb solche Diskussionen über was ist die bessere Religion immer dazu neigen, diese Dinge außer Acht zu lassen. Was immer Sie hier vergleichen wollen, Sie sehen, man sieht es jetzt auch wieder, wie massiv sich Religionen verändern, wenn die politische Lage sich verändert. Wir werden im Moment erleben, wie sehr gerade der fundamentalistischere Islam sich verändern wird unter den neuen demokratischen Verhältnissen. Und ich glaube, also diese nicht religiösen Faktoren, denen kommt schon ein sehr, sehr hoher Stellenwert zu. Und deshalb ist die Frage, welches ist die bessere Religion, immer nur auch im Zusammenhang mit der Frage zu beantworten, welches ist die bessere Gesellschaft?
Ja, das ist ein sehr interessanter Ansatz. Sie sagen, Religionen sind wandelbar, auch enorm wandelbar, aber wohl nicht grenzenlos wandelbar. Es gibt ja in diesem Gedanken der Toleranz auch einen Moment dessen, was Marcuse das Repressive genannt hat. Also man muss bei Toleranz eben aufpassen, dass sie nicht nur noch als Toleranz gelten lässt, dass man also die Distinktion, das Unterschiedene aufrechterhält. Wir werden sicher zu dem, was Sie gesagt haben, Herr Bauer, noch zurückkommen. Sie zeigen ja gerade in Ihrem Buch, dass der Islam einfach auch bessere Zeiten hinter sich hat. Also dass er, wenn er sich liberalisieren wird, also in der Praxis, gesellschaftlich, politisch, staatlich, dass er eine Stufe wieder erreichen kann, die er schon einmal hatte, dass er sozusagen an eine Tradition von Toleranz anknüpfen kann, die nur verschüttet worden ist und zementiert worden ist durch politische Umstände. Lieber Herr Schmidt-Grinzer, als Nachfolger von Lessing würde ich Sie gern fragen, wie bewerten Sie diese Frage? Ist das eigentlich eine Lessingsche Frage? Was ist die bessere Religion?
Ja, das ist tatsächlich auch eine Lessingsche Frage, aber vorab, ich kann allen meinen Vorrednerinnen und Vorrednern nur zustimmen, in besonderer Weise Frau Bahr, weil ich auch ein Protestant bin und Vorfahren habe. Insofern geht es mir sehr gut, wahrscheinlich auch deswegen, weil wir eine Befreiungsvorgeschichte haben. Und das führt mich dann doch zu Lessing. Wir haben ja nicht nur eine Entwicklung und Geschichte, Veränderung der Religionen, sondern auch individuell unterschiedliche Positionen. Und Lessing hat ja gerade in einer Zeit, wo er unter orthodoxer Bedrängnis stand, nach der natürlichen Religion gefragt und dann so etwas gesagt wie die beste geoffenbarte oder positive Religion ist die, welche die wenigsten konventionellen Zusätze zur natürlichen Religion enthält. Also für ihn ging es um die Religion jenseits der Schrift, jenseits von Ritual. Und er ist dann sogar, als er jünger war, später hat er das etwas moderater gesehen. Und Sie wissen ja, er hat Nathan der Weise geschrieben, hat er über die Christenverfolgungen zum Beispiel geschrieben, dass diese fast nie allgemein waren. Er sagt, sie hatten fast immer eine andere Ursache als die Religion. Die Heiden bestraften die ersten Christen nicht sowohl wegen ihrer Religion als wegen der Übertretung der Gesetze. Die Christen wurden nicht als Christen, sondern als Übertreter der Gesetze verfolgt und bestraft. Ja, ich setze frei hinzu, sie verdienten bestraft zu werden, und zwar umso viel mehr, da ihre Religion dergleichen Zusammenkünfte im Geringsten nicht erforderte. Ich sage, diese Versammlungen gehörten nicht zum Wesen der Religion. Also die Christenverfolgungen waren in Ordnung, weil die Christen, wie er sagt, etwas praktizierten, was gegen die Gesetze verstieß, und die eigentliche Religion, um die es eigentlich ging, hätte diese Versammlung gar nicht erfordert. Diese radikale Position hat er später aufgegeben, weil er erkannt hat, dass zur Religion praktisches Leben, Rituale und gehören und dass die sogar das Leben noch bereichern, erweitern und ergänzen können. Aber gerade in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns ja auch heute, wenn es um Ritualfragen, Kopftuch und so weiter geht. Auch in China übrigens ist die Frage, wie weit kann eine Religion sich sozusagen ausleben mit ihren Ritualen oder wann verstößt sie gegen Gesetze. Das ist und das wird auch ein Problem bleiben. Wenn wir damit umgehen wollen, und da hat Lessing auch eine interessante Beobachtung gemacht, und die möchte ich hier, wenn ich das noch darf, doch in einem Brief an seinen Bruder vorgetragen. Mit der Orthodoxie war man, Gott sei Dank, ziemlich zu Rande. Man hatte zwischen ihr und der Philosophie eine Scheidewand gezogen, hinter welcher eine jede ihren Weg fortgehen konnte, ohne die andere zu hindern. Aber was tut man? Man reißt diese Scheidewand nieder und macht uns unter dem Vorwande, uns zu vernünftigen Christen zu machen, zu höchst unvernünftigen Philosophen. Also hier geht es darum, dass wir auch Unterscheidungen brauchen. Es geht nicht um besser und schlechter nur, sondern auch um Unterscheidung von Wertsphären. Spätere Kant hat von dem Streit der Fakultäten gesprochen, Max Weber von der Unterschiedlichkeit der Wertsphären. Und ich glaube, dass wir einfach diese unterschiedlichen Sphären brauchen, anerkennen müssen und natürlich über deren Stellung zueinander sprechen müssen. Und dann geht es nicht mehr nur darum, was ist die bessere Religion, sondern auch in welchem sonstigen Kontext von Wertsphären, dazu gehört etwa die Jurisprudenz oder auch andere, ist das einzuordnen. Und wahrscheinlich gehört es seit dem 18. Jahrhundert spätestens, aber wahrscheinlich schon seit viel längerem, zu der menschlichen Existenz, dass er sich in komplexen Zusammenhängen eben auch des Unterscheidens bedienen muss. Und diese Unterscheidung ist eigentlich die große Frage. Und deswegen ist hier dieses Bekenntnis zu privaten religiösen Positionen das eine. Aber das bedeutet dann natürlich zugleich, dass was für einen selber richtig ist, noch lange nicht für andere richtig sein muss. Und ich fände es auch fürchterlich, wenn das, was ich richtig finde, alle richtig fänden, dann könnten wir aufhören. Dann würden wir nicht mehr leben. Und insofern gehört auch die Verschiedenheit dazu, und deswegen geht es gar nicht um besser oder schlechter, sondern um ein Miteinander.
Ja, das ist jetzt die erste Diskussionsrunde, wo, glaube ich, es sehr stark um die Eigenverortung von Ihnen ging. Es ging darum, dass Sie auch über Ihre Religion gesprochen haben, über die Verfasstheit Ihrer Religion, über die Tradition. Nur ist es natürlich ein gewisses Problem. Ich bemerke, wenn ich das so sagen darf, eine gewisse Kommodheit unserer protestantischen Teilnehmer. Sie haben das eben nochmal verstärkt. Und steckt da nicht ein gewisses Problem, oder es steckt ein Problem drin, auf das ich zu sprechen kommen möchte, wenn Sie sich nämlich vorstellen, Sie sagen, ich kenne nur meine Religion, wenn das eine muslimische Schülerin in Berlin-Kreuzberg sagt, und ihr Kopftuch tragen möchte, was ihre Tradition ist, wird sie auf Schwierigkeiten kommen. Wenn die Vorsitzende oder die Repräsentantin der Piratenpartei politische Positionen vertritt, dann bekommt sie nicht für diese politischen Parteien Schmähschriften, sondern weil sie Jüdin ist, Zuschriften in dieser Gesellschaft. Das heißt, es gibt ja doch einen Antagonismus, und es gibt in unserer Gesellschaft Religionen, die sich kommoder behaupten können. Und da sehe ich ein gewisses Problem.
Da ich ja die Berufsprotestantin bin, übernehme ich vielleicht gerne mal dieses Stichwort. Ich glaube, dass das, was ich versucht habe, in dieser Eingangsrunde zu sagen, dass ich nur meine Religion kenne, mitnichten harmlos ist, sondern ganz im Gegenteil natürlich auch genau den ganzen Abgrund der religiösen Rivalitäten und Konflikte in sich birgt, in dem Moment, wo man sich überhaupt gar nicht klar macht, dass man sich einer religiösen, zutiefst ins Gefühl hinein verwachsenen Herkunft verdankt. Denn das ist ja schon ein reflexiver Akt, sich das einzugestehen. Und in der Tat glaube ich, dass gerade im Zusammenhang mit Lessing der Toleranzgedanke auf eine Weise verharmlost wurde und wird, dadurch, dass so kommode, aufgeklärte Religionsvertreter und Religionsvertreterinnen, die sich noch nicht mal in die Augen gucken können, übereinander reden, wenn es gut läuft, sogar miteinander reden. Denn Toleranz heißt ja, dass ich das tolerieren muss, was ich eigentlich unerträglich finde. Es ist eben gerade nicht das, was ich interessant finde oder womit ich mich auch mal beschäftigen sollte. Also dieser Religionsexotismus von Theologiestudentinnen wie mich damals. sondern es ist das, was ich in der Tat nur schwer erträglich finde. Und das um mal ganz deutlich zu sagen, ich finde schwer erträglich, dass 8-jährige Mädchen mit einem Kopftuch durch Berlin rennen. Ja, das finde ich schwer erträglich. Die interessante Frage ist jetzt, was heißt das für mich, was heißt das für diese Gesellschaft, was heißt das für die Öffentlichkeit? Wenn ein,
und für die Mädchen.
Für die Mädchen, ganz genau. Aber auch für die Frauen aus anderen Religionen, die sich möglicherweise auch ein schnelles Urteil über Kopftücher in Religionen anmaßen und möglicherweise gar nicht in der Lage sind, die Zeichen dieses äußeren Symbols überhaupt richtig zu dechiffrieren. Und deswegen mein Plädoyer in dem Moment, wo man sich eingesteht, dass Religion etwas vorreflexiv, gefühlshaft, affektives, in Praxis gebundenes ist, dann kann man überhaupt sich erstmal klar machen, wie man sich dann auch distanzieren kann, übrigens auch von den eigenen absurden Praktiken. Also wer als Protestantin aus einer Mainline-Tradition, liberal, kulturprotestantisch geprägt, mal länger in den USA war, weiß, glaube ich, sofort, was ich meine. Da ist nämlich das Befremden überhaupt nicht gerichtet auf Menschen anderer Religionszugehörigkeit, sondern dann finde ich, ehrlich gesagt, die mit mir Ordinierten die größte Herausforderung an meine eigene Religion. Also auch das muss man thematisieren. Wie geht man eigentlich damit um, dass in der eigenen Konfession es Bewegungen, Gruppierungen, auch sehr starke Kirchen gibt, die alles verleugnen, was ich richtig finde?
Ja. Herr von Brück, ja. Ich möchte zwei Dinge vielleicht sagen und ein bisschen provozieren auch. Erstens, die Religionen, wie wir sie heute kennen, sind sehr jung in der Menschheitsgeschichte. 4.000, 5.000 Jahre alt, das ist eine ganz kurze Zeit. Und ich vermute, viel mehr wissen wir ja nicht, alles andere ist Vermutung, und ich vermute, in 10.000 Jahren gibt es all diese Religionen gar nicht mehr, wenn es überhaupt noch Menschen gibt. Aber der Grund ist folgender. Das, was wir heute als Religionen bezeichnen, hat sich im Kontext der kulturellen, ökonomischen, politischen Evolutionen in den großen Flusszivilisationen in der Welt allmählich herausgebildet. Religion dient in diesem Zusammenhang vor allem zweierlei. Sie dient dazu, sich pluralisierende Gesellschaften, arbeitsteilige Gesellschaften und auch dann also territorial ausgreifende Gesellschaften zusammenzuhalten. Also Religion und Recht ist ein ganz großes Thema. Sie dient zweitens, und das hat Peter Bahr sehr schön so gesagt, der Identitätsvermittlung, ja, in immer unübersichtlicher werdenden sozialen Strukturen, schon der Familie, der Großfamilie und so weiter. Das ist heute zum großen Teil auch noch so, obwohl wir natürlich in manchen Gegenden der Welt schon Staatlichkeit, Rechtssysteme und so weiter haben, die einer expliziten, zumindest expliziten religiösen Begründung nicht mehr bedürfen. Gleichwohl, nicht wahr? Wie Böckenförde das so wirklich philosophisch prägnant formuliert hat, auch der moderne demokratische Rechtsstaat lebt von Grundlagen, die er sich selbst nicht geben kann. Dass er irgendwie in eine Werteordnung zugrunde liegt. Das ist das Erste, was ich sagen wollte. Das Zweite ist Folgendes. Ich habe ja nun drei Heimaten, Sie haben das erwähnt. Ich bin in die ersten knapp so 25, 27 Jahre meines Lebens in Ostdeutschland, in einer Diktatur, einer Partei aufgewachsen, die behauptete, eine marxistisch-leninistische zu sein. Sie merken, ich versuche sehr vorsichtig zu formulieren. Ich bin zweitens in Indien aufgewachsen, habe dort gelebt, in einer wirklich religionspluralen Gesellschaft und lebe nun in Bayern, einer nicht so religionspluralen Gesellschaft. Weil Politik, Ökonomie, katholisch sein eine Identität vermittelt, in der man dann als Zugezogener vom Norden her fremder ist. Das geht bis in den akademischen Bereich hinein. Und das sind sehr interessante Erfahrungen. Lebenssituation, die das Beste ist, was dieses Land in den letzten 3.000-4.000 Jahren herausbilden konnte, angesichts dieser ungeheuren Vielfalt an Kulturen, Lebensformen, Sprachen und so weiter. Das ist geradezu ja seit der Aufklärung, seit Voltaire vor allem, der sich nun sehr mit Indien beschäftigt hat, als Modell stilisiert worden, auch für ein Europa, was sich nun konfessionell zerfleischte, immer so eine Art Sehnsuchtsfolie gewesen, besonders dann in der Romantik bis heute. Drittens eine Situation wie Bayern, die sich nun umformiert aus einem, ja, Einreligionen- und jetzt auch Einparteienstaat, nicht wahr, allmählich in eine gewisse Pluralisierung kommt. Warum? Weil die Lebensverhältnisse sich pluralisieren. Und das muss man nochmal, möchte ich am Schluss sagen, es gibt auch nicht den Protestantismus meinetwegen in Sachsen oder so, oder den Buddhismus in Tibet oder so, sondern das hängt natürlich, wir sprechen heute nicht mehr von Klassen, sondern wir sprechen von Milieus, das hängt an den Milieus, in denen man lebt. Es ist auch nicht nur eine Frage, Herr Bauer, die bessere Gesellschaft, sondern da ist immer die Frage, welches Segment der Gesellschaft? Ist es die Oberschicht, ist es die Mittelschicht, ist es die Unterschicht? Das spielt also eine ganz große Rolle. Religionen sind Träger von Diskursen, also Auseinandersetzungen, die hochgradig sozial, ökonomisch, emotional und intellektuell geführt werden. Es sind Diskurse um jeweilige Deutungshoheit. Und nicht nur das, sondern Selbstbeanspruchung. Wie mache ich mich, wie partizipiere ich aktiv in einer Gesellschaft? Religionen, das kann man sagen, sind genau dies. Und so wie es in den Wald reinruft, so schallt es hinaus. Religionen gestalten die Gesellschaft maßgeblich mit von den jeweiligen Trägern, Milieus, Trägerschichten in der jeweiligen Gesellschaft. Ein wechselseitiges Verhältnis und auch ein wechselseitiges Identitätsverhältnis. Das heißt, letzter Satz, die Rede, moderne oder vielleicht auch postmoderne Rede von der Individualisierung von Religion stimmt nur zum Teil, da ist schon was dran, aber im Wesentlichen ist Religion Vergemeinschaftung, es sind nur jetzt andere Vergemeinschaftungsgruppen da, als das in der Vergangenheit der Fall war. Religion kann auf diesen Aspekt überhaupt nicht verzichten, sie ist dieser Aspekt. Und wir werden sehen, Religionen und Deutungssysteme, Gruppen sind immer in einer geladenen Konkurrenz zueinander. Ich halte das auch für die Treibkraft der kulturellen Evolution. Was anderes sollte nicht sein und kann es auch gar nicht geben. Die Frage ist nur, mit welchen Methoden und nach welchen Regeln geht man in dieser Verschiedenheit miteinander um. Ich glaube, das ist das Entscheidende und es sind diese Regeln, die etwas zum Besseren oder Schlechteren machen. Diese Regel ist ganz einfach die Regel der Fairness.
Das ist ja ein sehr prozessuales Verständnis von Religion,
genau, das soll
wo
ich sagen.
Die Dinge nicht wirklich festliegen, sondern im Gange sind, verhandelt werden. Und doch möchte ich nochmal darauf zurückkommen, ob es nicht doch so etwas wie die Notwendigkeit eines Monopols gibt. Wann immer ich in die nordischen Länder fahre, bin ich immer ganz überrascht, dass die Königin von Dänemark, der König von Norwegen und ich glaube auch der von Schweden immer das Oberhaupt der jeweiligen Kirchen sind, der evangelischen Kirchen, dass es so etwas wie eine Staatskirche gibt in einer ganz offenen, liberalen Gesellschaft, wo alles diskutiert wird und wirklich also die in vielerlei Hinsicht ein Muster ist. Auch da gibt es eine Monopolstellung, eine gewisse Verfestigung für Israel. Frau Ederberg gilt das in besonderer Weise, wo man ja viel diskutiert hat, dass man hat ein hohes Gericht, ein höchstes Gericht, aber man ist ohne eine Verfassung, also die Verfassung ist religiöse Tradition, mit Ausnahme von einer Gesetzgebung, die aber nicht die letzte Gesetzgebung ist. Also vielleicht, ich würde doch gerne nochmal auf diesen Aspekt der Notwendigkeit eines gewissen Monopols, eines regulativen Monopols zurückkommen. Frau Ederberg, vielleicht wollen Sie dazu etwas sagen.
Also ich denke, wenn ich die Frage, was ist die bessere Religion, noch einmal da aufgreifen kann, dann würde ich sagen, genau das ist am Judentum das Bessere, dass wir eben Jahrhunderte ohne Monopol gelebt haben und dass die Pragmatik von um mich herum haben die Leute eine andere Religion und da kann ich nichts dagegen machen, beziehungsweise dass das sich dann entwickelt zu einem und das ist gut so. Also auch eine gewisse nach innen Gewendetheit, diskursiv sich in einer Art Spirale oder von mir aus auch wie die Ringe um einen Baum herum, sich immer wieder zurückbeziehen auf die alten Texte und sie jeweils in die neue Gegenwart neu übersetzen. Also ich, Herr von Brück, ich halte die klar, dass wir, wie wir heute die Trennung von Milch und Fleisch praktizieren, also hat man zwei Geschirrspüler oder wie macht man das genau, und dass wir das aus dem Satz, du sollst das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen, herleiten, das ist schon jedem klar, dass das nicht so direkt drinsteht. Ja? Da steht nichts von, du sollst blaue und rote Geschirrtücher haben, damit es dir nicht versehentlich sich miteinander vermischt. Aber diese Diskursivität gerade außerhalb von staatspolitischer monopoler Verantwortung, und das scheint mir eigentlich die für mich einzige mögliche Lösung zu sein, zu sagen, ja, Monotheismus, ja, ich glaube, dass mein Glaube der richtige ist oder wie auch immer man es formulieren möchte, aber eben in einem ganz klaren für mich entstanden daraus, dass man es eben nicht mit Schwert christlich oder muslimisch jüdischerseits durchsetzen konnte, und das wirklich in die Theologie hineingeflossen ist, also keine Mission, sondern ein sehr bescheidenes, der Verzicht auch über Aussagen über die anderen und andere Religionen. Vielleicht noch ein Satz, weil das Stichwort Israel gerade fiel, der momentane, also Sie sagten vorher, 5000 Jahre sind kurz, dagegen sind natürlich gut 60 Jahre von Staatsverfasstheit in Israel, mit der neuen Frage, wie sortiert sich Judentum als Mehrheitsreligion in einem Staat unter politischer Dampfkochtopfatmosphäre. Da kann man nach 60 Jahren, denke ich, systematisch eigentlich noch überhaupt nichts dazu sagen. Und wir sehen ja jetzt gerade ganz aktuell, dass das säkulare Israel am Aufwachen ist gegen eine Islamisierung, oder es gibt auch die Schlagzeile, Jerusalem ist nicht Teheran. Da bewegt sich was, und wir sind viel zu nah dran, um das schon systematisch anschauen zu können.
Also da, das glaube ich auch, dass diese Dynamisierung eine große Rolle spielt. Das tut sie bei uns auch. Also ich erinnere mich, dass vor 20 Jahren, 25 Jahren ein Freund von mir, ein evangelischer Pfarrer, seine katholische Frau heiraten wollte und keine Pfarrstelle bekam. Deshalb, das wäre heute undenkbar. Also das ist da Momente.
Bayern ist das immer noch ein Problem.
Bestimmt. In Bonn. Das war in also im Nordrhein-Westfalen. Ich glaube auch, und das haben Sie auch erwähnt, man glaubt immer, es geht zum Besseren aus, aber es kann sich eben auch zum Schlechten wenden. Mhm. Und es drohen Theokratien. Mhm, und ja, wie werden wir darauf reagieren? Genau das, Herr Bauer, ist vielleicht auch die Frage. Glauben Sie, dass es die Gefahr einer Theokratie gibt?
Ich würde die Frage eher verneinen. Also wir haben ja eine, Saudi-Arabien ist ja eine, das ist unser engster Verbündeter, dem wir jetzt wieder Panzer liefern, die USA sogar für 30 Milliarden. Diese Panzer sind schon in Bahrain einmarschiert, wo eine Demokratiebewegung ist. Ich halte das für einen der größten Politikskandale, muss ich wirklich dazu sagen. Zumal in Saudi-Arabien auch eine sehr spezielle Form des Islams Staatsreligion ist, die sich ja gerade dadurch auszeichnet, dass sie diese von mir eben erwähnte Ambiguitätstoleranz nicht hat. Und zwar schon sehr früh abgeschafft hat, also Abd al-Wahhab, der Gründer, der lebte ja im 18. Jahrhundert. Und hat die Macht erobert mit unglaublicher Brutalität und Gewalt, als die Mekka erobert und haben die alles niedergemetzelt und so. Das war ganz schrecklich. Also gut. Also diese Systeme gibt es. Was wir aber erleben, ist durchaus anderes. Ich sprach ja von dieser Ambiguitätstoleranz. Damit meine ich nicht Toleranz, das ist definitiv was anderes. Toleranz ist tatsächlich das Zulassen von dem, was man nicht will. Ambiguitätstoleranz ist das Zulassen von Widersprüchen, von verschiedenen Diskursen, die einander auch widersprechen, etc. Also eher was Innerreligiöses in dem Fall. Und die ist verloren gegangen ab dem 19. Jahrhundert, als man auf einmal sich mit einem enorm dynamischen, einer Globalisierungswelle, die vom außerordentlich dynamischen Westen ausgehend auseinandersetzen musste, als dann auch Kolonialherrschaft da war, wo man dann nicht sagen kann, ja, der Islam kann es so sein oder so sein, sondern klare, feste Antworten haben musste. Und es ist immer so gewesen, ich glaube, das ist schon auch eine Regel, der Islam fühlte sich immer als Mehrheitsreligion wohl, hat er auch große Freiräume anderen übergelassen, fühlte sich aber unwohl, wenn er in die Defensive gedrängt wurde. Und da kam es zu einer Verhärtung, die weder die Kolonialzeit aufgebrochen hat, noch diese ganzen Diktaturen, die wir dann danach hatten, die ja auch, es waren ja alles Satellitenherrscher des Ostblocks oder des Westblocks, hat man nicht gesagt, Westblock war aber. Und unter diesem Punkt konnte sich auch gar nichts aufbrechen. Das ist der Grund für diese Erstarrung und auch vielfach Rückständigkeit des Islams. Das ändert sich jetzt aber doch deutlich und es ändert sich aus verschiedenen Gründen. Es ändert sich einmal dadurch, dass es jetzt dass diese Demokratiebewegung gibt, die vor allem zu Diskussionen führt. Und wenn wir uns die Zusammensetzung der Parlamente in Tunesien und Ägypten anschauen, zu Diskussionen innerhalb des Islams. Denn wir entdecken jetzt zweierlei. Einmal, es hat islamdemokratische, liberale Ansätze in islamischen Ländern schon seit langem gegeben. Die sind hier nur nie zur Kenntnis genommen worden, wie in der Partei Al-Wasad in Ägypten jetzt. Wir erleben jetzt, dass Organisationen wie die Muslimbrüder sich jetzt auf einmal überlegen, was sind wir denn eigentlich? Bisher sind sie durch Druck zusammengehalten worden und jetzt wird sich in Diskussion zeigen, was es bedeutet. Und das ist ganz wichtig, denn Demokratie kann man nicht machen ohne eine starke konservative Gruppe. Und die kann in islamischen Ländern natürlich eben nicht christdemokratisch sein, sondern muss sich islamdemokratisch entwickeln. Das andere ist, wir sehen, dass in Diskussionen immer über islamischen Religionsunterricht der Islam in seiner Pluralität ist sehr schwer zu vereinbaren mit dem deutschen Staatskirchenrecht. Ja. Er ist aber wahnsinnig gut vereinbar mit dem Internet. Im Islam ist es ja nicht so, es gibt ja nicht die Autorität, sondern man sucht sich die. Ja. Man sucht sich den, von dem man glaubt, der weiß am meisten, der kann am besten was und den fragt man. Nun, auf dem Dorf fragt man natürlich normalerweise den einzigen Imam, der da ist. Und jetzt hat sich vor allem in der Diaspora herausgebildet, dass viele übers Internet gehen, also ein schöner Ausdruck ist Cyber-Mufti, man fragt also den Cyber-Mufti, den man sich wie gesagt selber aussucht und folgt dann oder dann lieber auch nicht, je nachdem. Und Muslime untereinander diskutieren auch untereinander sehr eifrig, was man denn jetzt darf oder nicht darf. Und hier entsteht einfach auch eine gewisse Skepsis den Autoritäten gegenüber und ein Vertrauen darauf, dass man das selber aushandeln muss. Und damit ist das eigentlich so, wie es idealerweise und in den Zeit, in die wir Mittelalter nennen, im Islam würde ich nicht von Mittelalter sprechen, aber in der Zeit war das so. Ja. Und jetzt sehen wir hier, dass sich hier was Neues tut. Und ich glaube, dass wir nicht allzu sehr Bedenken haben sollen. Das war ja auch ganz typisch, dass die jungen Revolutionäre jetzt wieder, die waren ja wieder auf dem Tahrirplatz und haben also nicht gegen die Muslimbrüder demonstriert, sondern gegen den Militärrat. Also die Reste des alten Systems sieht man eigentlich als die größere Gefahr an. Und natürlich ist Ägypten zum Beispiel ein islamisch geprägter Staat. Islam ist ja jetzt schon, das hat Sadat reingeschrieben, ein Staat, der auf dem islamischen Gesetz beruht, aber auch ein Staat, in dem es 10% Christen gibt und so und die nationale Identität stark durch die Pharaonen geprägt ist. Ja. Es gab ja auch nationalistische Bestrebungen in Ägypten und da berief man sich auf die Pharaonen und das kann dann keine Theokratie werden. Und überhaupt die schlimmste Gefahr ist immer, ich glaube, da, wenn Nationalismus und religiöse Identität zusammentreffen, dann wird es wirklich explosiv. Und die Gefahr besteht in den arabischen Ländern ja nicht.
Also bitte. Ja, was natürlich eine, oder bitte sagen Sie, also das ist ja eine, wie ich finde, eine einleuchtend begründete These, eine Theokratie drohe nicht, gerade weil sie mit den Möglichkeiten der modernen Welt, also mit der Technik dieser Welt, nicht nur mit dem Gedankengut, sondern auch mit dem Transport, also mit den Möglichkeiten des Internets und den Medien gar nicht kompatibel wäre. Das insofern bestimmt da tatsächlich stark das technische Sein, das Bewusstsein. Das leuchtet mir als These aber sehr ein. Aber Frau Bahr, Sie wollten unmittelbar was sagen.
Ich wollte nur daran erinnern, dass es manchmal hilft, eine geschichtliche Bemerkung sich klarzumachen. Wenn man sich an die Geschichte Europas erinnert, dann ist es ja eine Geschichte der mehrfachen Traumatisierung durch religiöse Konflikte. Und zwar durch Konflikte, die ja unendlich vielen Menschen das Leben gekostet haben. Das finde ich immer wichtig, wenn man die gegenwärtigen politischen Situationen zum Beispiel im arabischen Raum diskutiert und die harten religiösen Auseinandersetzungen. Das ist nicht nur der 30-jährige Krieg, wo ja die beiden christlichen Konfessionen in komplizierter Weise der Politisierung sich wechselseitig gemeuchelt haben, sondern das ist natürlich auch dieser tiefsitzende Antijudaismus, der dann eben mit handfestem Antisemitismus ganz wunderbar zusammenging, gerade in der protestantischen Leitreligion in Preußen. Und wenn man sich das klar macht, wollte ich nur sagen, war das Recht letztlich, also in der frühen Staatlichkeit, genau der Ort, wo die Religionskonflikte zivilisiert wurden. Also die Religionen wurden in gewisser Weise durch das Recht zwangszivilisiert und irgendwann wurde daraus ein deutsches Staatskirchenrecht. Und ich glaube in der Tat, dass es ein eigentlich im Grunde ziemlich schlauer Gedanke war, die Verfassung so zu stricken, wie sie gestrickt ist, dass sie nämlich offen ist für die Religion der Bürger und Bürgerinnen, inklusive der Tatsache, dass es theologische Fakultäten gibt. Jetzt aber das Problem in der Tat natürlich für den Islam ist, dass man sich in Kooperationsverhältnisse einsozialisieren muss, die eigentlich zu dieser Religionskultur gar nicht passen. Trotzdem glaube ich, dass, Sie hatten ja das Stichwort Monopol angesprochen, dass es sich lohnt, dass auch die Religionsvertreter das Monopol an den Staat delegieren und an dieser Stelle überhaupt erst religiöse Freiräume entstehen und ein religiöser Pluralismus überhaupt möglich ist. Also wenn man so will, wenn man denn schon über Recht und Religion redet, das innere Religionsrecht und das, was öffentlich-rechtlich geregelt ist, unterscheidet. Und deswegen steckt in dieser deutschen Verfassung eben diese Spur des Traumas von Intoleranz und Gewalt unmittelbar drin. Und es steckt übrigens auch drin, was passiert, wenn der Staat sich selbst ein religiöses Monopol verschafft und politische Theologie werden will. Das gehört ja auch zu diesem Thema Theokratie. Also der Nationalsozialismus als politische Religion verstanden, setzt sich an die Stelle des höchsten Gottes. Das muss man, glaube ich, immer berücksichtigen, wenn wir über religiösen Pluralismus reden in Deutschland. Das ist, wenn man so will, die Spur der Erinnerung, die sich bis in unsere Körper, in unsere Rituale, in unsere öffentlichen Liturgien, inklusive der öffentlichen politischen Gedenktage eingegraben hat. Also wir diskutieren das nicht synchron, sondern wir bearbeiten im Unterbewusstsein immer noch unser eigenes Unvermögen, mit uns selber anders umzugehen, als wir das gemacht haben. Und dann ist jedenfalls die Hochnäsigkeit gegenüber anderen Regionen dieser Welt nicht mehr ganz so ausgeprägt.
Ja, genau das, was Frau Ederberg ja dargestellt hat, dass das Judentum auf der Grundlage einer sehr, sehr langen Leidensgeschichte, aber ein Element des Besseren, so haben Sie es gesagt, habe, weil es eben nicht nach Hegemonie gestrebt hat, sondern um den Status der Minderheit, der Minorität wusste. Das sind Aspekte, die wir vielleicht heute jetzt nicht ganz so vertiefen können. Aber Herr Schmidt-Glinzer, eine Frage an Sie als den profunden Kenner Chinas, von einem, der noch nicht in China war, aber natürlich China wahrnimmt als ein Land der Gottesferne, der Religionslosigkeit. Gibt es so etwas wie religionslose Gesellschaften? Sind sie überhaupt denkbar? Ist das nicht eine Fehleinschätzung? Ist das nicht ein Vorurteil durch Kenntnislosigkeit? Oder wie würden Sie das bewerten?
Also ich würde sagen, das gibt es eigentlich nicht. Auch China ist nicht religionslos und die Unterschiede bestehen eher darin, wie man damit umgeht. Und um das eben Diskutierte nochmal aufzugreifen, habe ich das Gefühl, dass in anderen Teilen außerhalb Europas sehr viel Dynamik passiert, sehr viel Aushandlung, während wir irgendwie so eine Art von Ruhe irgendwie immer Zustand erreichen wollen und im Grunde gar nicht annehmen wollen, dass es hier vielleicht auch mal eine neue Offenbarung geben könnte, auch eine neue Dynamik. In China hat man nun sehr viel, schon Jahrhunderte immer die Tradition, die Ordnung, darüber ist ja viel gesprochen worden, zu erhalten. Und deswegen war auch den Aufklärern im 18. Jahrhundert China so ein Vorbild, weil dort die natürliche Religion schon realisiert sei, alles sei gut, jeder kann nach seiner Fasson selig werden. Und das ist bis in die Gegenwart ja das Ziel der Kommunistischen Partei. Auf der anderen Seite muss man real sagen, dass es in China immer mehr Christen gibt, immer mehr christliche Kirchen, dass China viel religiöser ist als Mitteleuropa. Und das wird auch so weitergehen. Und solange das in einem gewissen geordneten Rahmen auch passiert, also die Kirchen sich registrieren lassen, haben sie auch gar kein Problem mit der Kommunistischen Partei. Also insofern passiert dort auch viel. Die Frage, die sich dann immer stellt, ist, was passiert, wenn es zu Wertkonflikten kommt? Und wie werden die ausgehandelt? Und da eben nichts ewig ist, und Lessing wusste das natürlich auch, dass wir weder die Wahrheit kennen, sondern immer auf der Suche sind, und auch wir wissen, dass nichts ewig ist, ist dann die Frage, wie sind Transformationen? Wie gestalten sie sich? Und das, was mich eigentlich gelegentlich irritiert, ist, dass wir Transformationen in anderen Teilen der Welt beobachten, auch kommentieren, Veränderungen beklatschen oder problematisch finden, auch noch einen Waffenexport kritisieren, aber dass wir im Grunde bei uns gar nicht danach suchen, ob es nicht auch bei uns sozusagen neue Blüten gibt, die auch vielleicht eine Herausforderung darstellen. Und deswegen bin ich eigentlich auch der Meinung, also wenn so ein Bundespräsident sagt, der Islam gehört zu Deutschland, dann hätte ich eigentlich auch gar kein Problem, warum soll nicht jemand auch eine Burka tragen? Ich persönlich habe mit Leuten auf meinen Reisen durch Zentralasien Schwierigkeiten gehabt, wo ich nur die Hand sah und jemand bettelte mich an, dann habe ich als Europäer gedacht, na, also ich gebe doch einem Sack kein Geld. Das ist natürlich eine sehr hochnäsige Haltung, aber das war mein unmittelbares Empfinden. Ich gebe einem Sack kein Geld. Ja? Ich sage, wenn sie schon was von mir will, soll sie mich angucken und sozusagen das Gesicht freimachen. Aber die Herausforderung würde ich heute doch lieber annehmen. Und ich hätte auch kein Problem, wenn jemand ein Schwein ans Kreuz nagelt. Also das würde ich auch nicht bestrafen wollen. Ich finde, wir sind eigentlich viel zu satt und bräuchten sozusagen fast irgendwo eine neue Bewegung und glaube, dass wenn wir da nicht wachsam genug sind, dass irgendwas Neues über uns einstürzt, was gewissermaßen wir gar nicht mehr wahrnehmen. Die Entwicklung der Moderne ist ja eher eine Entwicklung hin zu zunehmender Unmündigkeit, wenn man das mal genauer, also als Frühneuzeithistoriker kann ich das sagen. Und an der Stelle bilden wir uns ein, wir seien sozusagen frei und alles sei toll und prima und wissen gar nicht, in welchen Käfigen wir uns eigentlich schon eingenistet haben. Und an dieser Stelle ist eben, und da hat Lessing später das ja gesagt, und warum sollen wir nicht auch durch eine Religion geleitet werden, auf welche die menschliche Vernunft nimmermehr gekommen wäre? Das ist Lessing. Und er sagt dann nur, eine Seite darf die andere nicht beherrschen, sondern man muss voneinander lernen, man muss sich aneinander gewöhnen. Aber dass es etwas sozusagen von außerhalb der menschlichen Vernunft geben kann und wahrscheinlich auch in bestimmten Lebensverhältnissen vielleicht sogar gelegentlich gibt, wenn sie noch leben, wissen Sie das, werden Sie das immer wieder spüren. Das ist so, mir so wichtig und da hat eben auch Religion ihren Platz.
Herr von Brück, Sie wollten.
Ich möchte direkt daran anknüpfen und ein konkretes Beispiel bringen. Als ich hierher fuhr heute Morgen, kam im Norddeutschen Rundfunk eine Sendung über konfessionelle Schulen. Und da ging Pro und Con, und einige von Ihnen werden das gehört haben. Und das ist ja nun in der Tat wirklich ein Konfliktfall, auch in Deutschland, und das muss man aushandeln. Nun war interessant, dass dort eine Studie zugrunde lag, die fragten, ja, warum schicken nun Eltern ihre Kinder da in eine evangelische oder katholische Schule? Der Grund ist in den seltensten Fällen noch konfessionelle Kontinuität, denn inzwischen gibt es an katholischen Schulen genauso viele evangelische oder jüdische oder andere Kinder und umgekehrt, sondern dort wird ein Bildungsideal nicht nur theoretisch hochgehalten, sondern man versucht es zumindest pädagogisch, indem Werte, Sozialisierung eine Rolle spielen und nicht nur Wissensvermittlung im Sinne eines naturwissenschaftlich-technischen Wissens. Und das scheint mir nun ganz wichtig zu sein. Und ich fand das Plädoyer dieses ganzen Beitrages, ja, zu kirchengetragenen Schulen, sehr erfreulich, weil die Realität dieser Schulen ja längst nicht mehr so aussieht, als wären das, sagen wir mal, konfessionelle Kaderschmieden, das wäre schrecklich, sondern die sind oft offen mit einer enormen Religionstoleranz und auch Ambiguitätstoleranz, denn wenn man sich intellektuell ein bisschen mit den Religionen beschäftigt, weiß man, in allen Religionen gibt es zum Beispiel ganz unterschiedliche Gottesbilder, die höchst widersprüchlich sind und so weiter. Also das muss aber vermittelt werden. Kinder müssen das lernen, sie müssen es intellektuell, emotional und sozial lernen. Und das passiert da. Aber nun wünsche ich mir natürlich nicht nur katholisch getragene, evangelisch getragene, sondern eben auch jüdisch getragene Schulen, buddhistisch getragene Schulen, islamisch getragene Schulen. Die Frage ist ja, wonach orientieren die sich? Da gibt es einen staatlich, also von einer externen Institution gesetzten Lehrplan und entsprechende Verhaltensregeln. Also was ich vorhin sagte, eine entsprechende Fairness, den anderen auch darzustellen. Das sehe ich in diesen Schulen, soweit ich sie kenne, durchaus. Da hat sich ja viel verändert. Aber es wird thematisiert. Und in den anderen säkularen Schulen, was immer das ist, wird es meistens eben nicht thematisiert. Da haben wir einen Paukunterricht im naturwissenschaftlich-technischen Wissen und ansonsten weitgehend, in Hamburg ist das sicherlich alles ganz anders, Chaos, soziales Chaos. Ja. Und ich glaube, das ist eine Angelegenheit, die unsere Gesellschaft betrifft, wo die Religionsinstitutionen eine hohe Verantwortung haben, weil sowas ja auch nur institutionell lösbar ist, und wo sie gemeinsam und dann eben in einer gewissen Konkurrenz zueinander, ich halte Konkurrenz immer für eine sehr gute Angelegenheit, in einer Konkurrenz zueinander daran arbeiten können, nicht nur wie ist das Menschenbild theoretisch, sondern wie wird es umgesetzt in einer Formung, in einer Bewusstseinsschulung der Kinder und der betreffenden Menschen, die nachhaltig und zukunftsfähig ist. Ich glaube, daran entscheidet, in solchen konkreten Fällen entscheidet sich das, was besser oder schlechter ist. Und das entscheidet sich in der Praxis. Und die Praxis ist immer eine Praxis der Konkurrenz.
Und der Ausbildung oder der
Ausbildung und die Ausbildung selbst in Konkurrenz. Wir brauchen ein viel Das knüpft, deshalb kam ich jetzt damit, Herr Schmidt-Lenzer, ich stimme Ihnen ganz zu, wir brauchen eine viel größere Offenheit, viel mehr Freude auch am Spiel, am Ausprobieren unterschiedlicher Modelle in der Pädagogik, sicherlich auch in den Ritualen, das passiert schon, nicht wahr? Das ist ja sehr interessant, was da zum Teil passiert, auch etwa in den klassischen Ritualen, auch die Kirchen lernen ja inzwischen das, sagen wir mal, der reine Traditionalismus, was Rituale, Weihnachtsrituale und so weiter betrifft, nicht mehr funktioniert, sondern man muss auch da pluralisieren. Wir haben neue Formen auch der Beerdigungsrituale und so weiter. Man kann das also in einer großen Pluralität gestalten. Und da finde ich, dass in unserer Gesellschaft das überhaupt nicht so schrecklich alles ist, sondern dass wir in einer sehr, sehr offenen Gesellschaft stehen, nur und Möglichkeiten haben, uns selbst zu gestalten, aus den Traditionen heraus auch Neues zu probieren. Ich selbst bin Yoga- und Zen-Lehrer, wie Sie gehört haben, und habe also so viele Gruppen von Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Motiven und mit unterschiedlichen jetzt Religionsbindungen einfach diese Möglichkeit wahrnehmen, Bewusstseinsschulung zu betreiben und davon enorm profitieren. Das sind ja Riesenbewegungen, die stattfinden, auch in Konkurrenz zueinander. Und diese Konkurrenz ist gut.
Ja, aber Frau Bahr, bitte, Sie wollen wahrscheinlich jetzt ein Plädoyer fürs Distinkte, für das Unterschiedene
abgeben. Ja,
es geht Ihnen zu weit.
Nee, es geht mir gar nicht zu weit, sondern ich glaube, dass an seinem Votum für solche Räume des Umgangs auch mit unterschiedlichen religiösen Herkünften und Weltdeutungen eine Frage zu kurz kommt, die man in Berlin im Alltag wirklich erlebt, nämlich dass vielleicht die größte Herausforderung dieser Gesellschaft nicht die Religionen untereinander haben, sondern der Konflikt zwischen denen, die noch eine Religion und religiöse Überzeugung haben und eine religiöse Praxis und denen, die das eben nicht mehr haben, sondern die sich mit vorletzten Fragen zufrieden geben, weil sie damit schon so viel zu tun haben, dass ihnen selbst die Frage der Religion schon abhanden gekommen ist. Und das ist in einer Stadt wie Berlin ganz plakativ zu beschreiben. Ich habe einen 4-jährigen Sohn, der geht in eine katholische Kita mit dem schönen Namen Herz Jesu. Direkt daneben gibt es auch eine staatliche Kita. am St. Martin feiern die Kinder in der katholischen Kita St. Martin, machen einen riesengroßen Umzug durch Berlin-Mitte mit weißem Pferd. Die Kinder an der staatlichen Kita dürfen sich daran nicht beteiligen. Und damit sie nicht religiös indoktriniert werden in diesen Kitas, in Anführungsstrichen, weil die Geschichte vom heiligen St. Martin ja schon eine religiöse Zumutung ist, machen sie Aufführungen zum tapferen Schneiderlein. Das Maß der kulturellen Barbarei, das da an diesen 2- bis 6-jährigen Kindern geschieht, muss man sich so plakativ vor Augen führen. Denn was passiert, ist ja, dass selbst Kinder in einer vermeintlich noch einigermaßen christlichen Stadtsilhouette mit all diesen Kirchen und Domen nicht mehr in der Lage sind, die Zeichen ihrer eigenen Kultur zu identifizieren, geschweige denn die muslimischen Kinder, die ein Recht darauf haben, zu verstehen, in welcher Welt sie eigentlich leben, inklusive der Einführung in das Kirchenjahr. Und deswegen scheint mir der eigentliche Konflikt im Moment zu sein, und das finde ich auch eine große Herausforderung mit Verlaub für dieses großartige Verlagsprogramm, wie dieser Konflikt sich eigentlich entwickelt zwischen Religionslosigkeit, die verordnet ist oder vererbt, und denen, die religiöse Überzeugungen haben und sich möglicherweise viel stärker verbünden werden in Zukunft. Die Juden und Jüdinnen und die Muslimen und die Muslime und die Christen und Christinnen diverser Konfessionen in Berlin tun das schon, weil sie merken, die Herausforderung liegt ganz woanders. Bei denen, die nämlich bestreiten, dass Religion was anderes ist als obskurer Fundamentalismus.
Ja, gut. Wenn wir noch einen Moment zurücktreten können von diesen drängenden Gegenwartsproblemen. Sie haben gesehen, meine Damen und Herren, wir hätten das Podium eigentlich in Ringform arrangieren müssen. Die Extreme sind schon aufeinander zugegangen, ist auch gut so. So würde ich doch noch eine Frage stellen wollen, die nämlich, wie kann eine tolerante Gesellschaft geschaffen werden? Ich habe vorhin die Frage gestellt nach einer Toleranz, die eben dann zu weit geht. Und das, was Frau Bahr geschildert hat, könnte ja genau dieser Gedanke sein, dass man es einfach nicht mehr, dass es repressiv wird, weil man es gar nicht mehr zur Kenntnis nimmt, dass man gar nicht mehr Toleranz walten lässt, weil Toleranz ein Minimum an Kenntnis und an Einsicht in etwas anderes voraussetzt und dass es das nicht mehr gibt und dass man das in Berlin besonders merkt, das kann ich nur bestätigen. Nichtsdestotrotz, was wäre denn das Modell einer Gesellschaft, welchen Zustand würden Sie sich denn wünschen? Herr von Brück hat gesagt, er sei eigentlich ganz zufrieden. Aber woran glauben Sie, was wird das Zukunftsprojekt sein? Wenn ich, darf ich einfach Frau Ederberg Sie fragen, was glauben Sie?
Ich denke, das ist schwierig. Also was Frau Bahr gesagt hat, die Religionslosigkeit begegnet mir tatsächlich in den unterschiedlichsten Formen. Es kommen Leute und sagen, sie wollen jüdisch werden. Und dann frage ich, ja, was ist denn die Religion der Familie? Und dann wird kategorisch behauptet, die Familie habe keine Religion. Wenn man dann nachfragt, sind die Leute möglicherweise vor 5 Jahren gerade erst aus der Kirche ausgetreten. Also das vielleicht zurück an die beiden Vertreter des Kulturprotestantismus oder wie auch immer. Ich denke, da hat das Christentum tatsächlich ein Problem. Andererseits begegnen mir genauso neulich bei einem Jugendkongress junge Jüdinnen und Juden, die sagen, naja, klar halte ich Kaschrut, klar feiern wir die Festtage, aber an Gott glauben? Also dazu bin ich echt zu intelligent. Sprich, wir haben innerjüdisch da auch einen völlig verrückten Diskurs. Die Gretchenfrage stellt sich ja bei uns nicht, was glaubst du, sondern was praktizierst du? Und das läuft völlig auseinander. Ja, also es gibt Leute, die sagen, ich glaube an Gott, aber der ganze ritualistische Kram ist mir zu viel. Also man merkt nicht im Alltag, ob sie Juden oder Jüdinnen sind. Und es gibt andersrum welche, da gibt es auch philosophische Begründungen, Soloveitschik ist so einer, die sagen, ich halte das komplette Ritual, aber den theologischen Überbau habe ich längst aufgegeben. Wenn wir das dann noch mit den anderen Religionen anfangen zu diskutieren, dann wird es, glaube ich, wirklich, wirklich sehr kompliziert. Mir ist es immer ein Stück zu kurz gegriffen, wenn es darauf hinausläuft, die Religion ist das, der Wertelieferant, den die Gesellschaft, die säkulare Gesellschaft, der Staat sich nicht selber liefern kann, das ist mir ein bisschen zu wenig. Ich bin auch nicht ganz sicher. Also ich kenne durchaus Menschen, die nicht religiös sind und die gute Menschen sind. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen ketzerisch. Aber ich bin da ein Stück weit ratlos auch. Ja? Weil wenn ich in einer städtischen Kita mit 30 verschiedenen Herkunftssprachen, was feiere ich dann tatsächlich? Also, wenn zu St. Martin eingeladen wird und die, so habe ich das mit meinen Kindern erlebt, die in der städtischen Kita waren am Anfang, und wir finden, dass wir den 2-, 2,5-Jährigen das noch nicht unbedingt erklären müssen, warum das jetzt nicht unser Fest ist, und dann einfach elegant einen Nachmittagstermin zufällig da draufgelegt haben und gegangen sind. Und als wir die Kinder abgeholt haben, strömten die muslimischen Mütter mit großer Begeisterung in die Kita, um St. Martin mitzufeiern. Das ist doch eine sehr, sehr komplexe und komplizierte Geschichte. Also man kann, denke ich, Kindern, den Kleinen, den Größeren, sehr viel an Differenzwahrnehmung, Ambiguitätstoleranz, das hat mir sehr gut gefallen als Begriff, zumuten. Die kriegen das schon sehr gut hin. Aber das Entscheidende, denke ich, ist, dass die Klarheit, was ist eigentlich das eigene? Also wer bin ich? Wer bin ich religiös? Und wie wir das so gestalten, dass die verschiedenen Religionen trotzdem miteinander sprachlich zueinander kommen. Das, glaube ich, ist eine sehr große Herausforderung. Ich merke einfach immer wieder, wie in entsprechenden Diskussionen das Judentum schon sprachlich gar nicht erst andocken kann. Ja? Wie es wird vom, also gerade in der Islamdebatte, wird immer vom christlich-jüdischen Erbe Deutschlands gesprochen, wo ich dann immer nur so denke, klasse. Ja? Und wenn man in den entsprechenden Debatten Muslime oder Kopftuch durch Kippa ersetzen würde und das 5-mal täglich beten als Ausdruck des Fundamentalismus durch das 3-mal täglich beten jüdischerseits und das Schächten und die Beschneidung, Gott behüte, da sind wir uns ja sogar noch auf der gleichen Schiene, dann sind die Diskurse, dann sind wir nämlich gar nicht so viel weiter, als es im 19. Jahrhundert und auch antisemitischer dann später war. Das Judentum hat sozusagen sich, also läuft ein Stück weit unter dem Radarschirm, habe ich manchmal den Eindruck. Und die Muslime kriegen die Prügel ab und wir überlegen uns dann immer so, schreien wir, hallo, wenn ihr so redet, dann sind wir mitgemeint. Also da sind ganz viele Debatten noch überhaupt nicht richtig angefangen.
Da kann ich gleich ansetzen. Also es ist so, wenn ich in ein arabisches Land fahre, ist es mir nie begegnet, dass ich irgendwie wegen als Christ angegriffen worden bin. Das ist tatsächlich nie passiert. Es gab manchmal Missionierungsversuche, aber als Christ wird man da nicht irgendwie, es gibt da keinen Hass gegen einen.
Gut, aber das ist natürlich für die christliche Minderheit in arabischen Ländern schon auch anders. Das muss man der Gerechtigkeit halber auch mal erwähnen.
Das ist jetzt ein kompliziertes Thema, ich wollte da nicht weitermachen, aber was ich also sagen würde, ist, was aber, wo man komisch ankommt, ist, wenn man sagt, man ist Atheist. Das verstehen sie nicht. Ja? Und auch Muslime, die Bier trinken, nicht fasten und so weiter, würden nie sagen, es gibt keinen Gott. Ja? Hier ist es ja nun so, dass man in Deutschland doch, also Detlef Bollack hat es mit seiner Untersuchung in Münster ja gezeigt, dass wir das islamfeindlichste Land in Europa sind. Ja. Und welche Menge an Hass hier herrscht, das ist teilweise wirklich bedrückend. Also aber das ist nicht nur in Religion, aber wir haben viele Phobien. Ich habe neulich es geschafft, 2 gleichzeitig auszulösen. Ich habe in Münster einen Vortrag über Homosexualität im Islam gehalten und dabei eben auch gesagt, dass es eine traditionelle Homophobie im Islam nicht gab, sondern dass man da homoerotische Gedichte gedichtet hat und dass es sich im 19. Jahrhundert geändert hat dann. Da gab es eine Pressemitteilung, die ist veröffentlicht worden und die ist aufgegriffen worden von einem bekannten Islamhetzer-Blog im Internet. Das ist dann mit meinem Bild, also in polemisch verzerrter Form mit meinem Bild und E-Mail-Adresse veröffentlicht worden. Dann gab es erst so an die 70 Kommentare und dann gab es E-Mails und waren die Leute allerdings zu blöd, die richtige E-Mail-Adresse rauszufinden. Und es gibt einen gleichnamigen Kirchenhistoriker in der katholischen Theologie, der nicht wusste, wie ihm geschieht, kamen diese ganzen Hass-Mails jetzt ab. Und man kann das immer so schön durchgehen und sehen, aha, das ist Islamophobie, das ist Homophobie, das ist beides gleichzeitig. Also man bekommt dann wirklich diesen geballten Hass ab. Und das hat mich dann schon ein bisschen schockiert, dass also so viel Hass in unserer so eigentlich ja toleranten Gesellschaft ist. Und da ist die interessante Frage, woher kommt eigentlich dieser Hass? Ich habe dafür gar keine rechte Erklärung, denn man kann ja nicht, also aus irgendeiner Religion, aus einem religiösen Normensystem kommt da sicher nicht. Interessanter finde ich da Aussagen auch sogar von Verhaltensbiologen, die sagen, dass, also das ist sogar bei Affen schon so, dass die eigentlich recht friedlich zusammenleben, wenn sie das Gefühl haben, einigermaßen gerecht behandelt zu werden, dann lassen sie sich auch führen. Das heißt also, oder umgekehrt ausgedrückt, wenn die Einkommensunterschiede ja, zwischen Arm und Reich immer größer werden und man das Gefühl hat, für Arbeit nicht mehr gerecht behandelt zu werden, und das ist ja eine Entwicklung, die wir seit Jahrzehnten haben, dieses Auseinanderdriften zwischen Arm und Reich, diese immer mehr Einkommen, die ohne Arbeit erzielt werden und die Angst abzusteigen sozial, das ist sicherlich ein Keim für Hass. Und Religion eignet sich dann auch sehr schön, um Hass zu motivieren oder um Hass auf sich zu ziehen, weil sie eben gerade diesen Kern, den haben sie natürlich alle, diesen Kern, den sie nie aufgeben können, und da kann man dann mit dem Hass ansetzen. Also das ist.
Spann, kann ich mich dazu
äußern? Bitte, Herr von Brück.
Sie fragten, was ist zukunftsfähig, und das, was Sie eben sagten, ist natürlich sicherlich richtig, und diese ökonomischen Dinge spielen bei Verunsicherung, bei Hass und sowas eine Rolle, aber die Bemerkung, die Sie selber machten, ist ja, das ist ja nicht nur in Deutschland der Fall. Also die ökonomische Schere geht auch in anderen Ländern auseinander und dennoch ist in Deutschland, wie Sie sagen, ich kann das nur jetzt mal wiederholen, ich weiß es nicht, die Islamophobie so stark. Wenn das wirklich so ist, dann hängt das sicherlich auch mit der deutschen Geschichte zusammen, die weit zurückgeht. Das ist das, was Sie sagten, die Traumatisierungen, 30-jähriger Krieg natürlich vor allem, das sitzt ja der ganzen Aufklärung sozusagen als Gegenmodell da, und die Romantik versucht es dann wieder anders aufzugreifen. Das ist natürlich in Mitteleuropa ganz anders als in Westeuropa oder sonst wo. Und ich glaube, wir müssen uns dessen bewusst sein. Weil Sie fragen, was ist zukunftsfähig? Diese Frage, wie wir sie eben gestellt haben, zeigt ja zumindest eine Tendenz. Ich will nicht sagen, dass das alles ist. Und das ist die Bildung. Wir sind ganz wesentlich darauf angewiesen, dass wir unsere Herkünfte kennen. Und zwar in ihrem gesamten Spektrum, in ihrem identitätsbildenden, positiven Spektrum, wie auch in den Traumata und Verletzungen, die in unserer Geschichte da sind, auch in unserer wechselseitigen Geschichte. Das ist ganz wesentlich. Bildung in diesem Sinne bedeutet aber eben natürlich nicht nur intellektuelle Bildung, sondern auch Herzensbildung. Und also diesen ganzen Bereich können wir jetzt nicht aufmachen. Das spielt eine große Rolle. Das Zweite, was ich sagen möchte, und das ist eine These, die mir immer und allen Zusammenhängen, auch den ökonomischen, sehr wichtig ist, das ist, und das muss man dann ausformulieren, ich will es jetzt nur als Schlagwort sagen, Qualität statt Quantität. Das betrifft auch die Bildung, aber es betrifft auch Sozialverhalten, es betrifft Bindungsverhalten und. Ich habe zum Beispiel auch in islamischen Ländern erlebt, und es ist klar, dass man mich dann mit solchen Szenen in Verbindung bringt, wo Yoga praktiziert wurde, wo Achtsamkeitsmeditation praktiziert, in Kuwait zum Beispiel, aber auch natürlich in Pakistan und in anderen Ländern, wo ganze Gruppen dort mehr oder minder bekannt, aber wenn sie nicht bekannt gewesen wären, hätten die entsprechenden Kulturinstitutionen sie mir nicht vorgestellt, wo also eine gewisse Pluralität auch da ist, wenn man in einem Rahmen bleibt. Dieser Rahmen ist natürlich entsprechend der politischen und der ökonomischen anderen Bedingungen jeweils verschieden in einzelnen Ländern. China natürlich ganz anders als in Indien oder so. Aber wir müssen uns bei uns fragen, ob wir nicht durch diese Ruppigkeit im Umgang mit Kultur, im weitesten Sinne einschließlich der Religionskultur, etwas ganz Wesentliches verlieren, was Voraussetzung dafür ist, dass wir in der Qualität unserer sozialen Beziehungen genau das, was Sie nämlich nannten, ich finde es auch sehr schön, Ambiguitätstoleranz lernen und einüben können.
Ja.
Darf ich noch ein Wort zur Ambiguität und vielleicht auch zu Lessing? Wir brauchen die Gemeinden, wir brauchen Hirten. Lessing schreibt davon zu dem Pastor Götze: Du bist der Hirte und ich bin der Kräuterkenner. Und er sagt: Der Kräuterkenner durchirrt Berg und Tal, durch Spät, Wald und Wiese, um ein Kräutchen zu finden, dem Linnaeus noch keinen Namen gegeben hat, also weltoffen. Wie herzlich freut er sich, wenn er eines findet. Wie unbekümmert ist er, ob dieses neue Kräutchen giftig ist oder nicht. Er denkt, wenn Gifte auch nicht nützlich sind, und wer sagt es denn, dass sie nicht nützlich wären, so ist es doch nützlich, dass die Gifte bekannt sind. Aber der Schäfer kennt nur die Kräuter seiner Flur und schätzt und pflegt nur diejenigen Kräuter, die seinen Schafen die angenehmsten und zuträglichsten sind. Und das brauchen wir eben auch.
Ganz toll, meine Damen und Herren.
Noch ein Satz, das brauchen wir eben auch. Wenn mir jemand sagt, er will sich in der See bestatten lassen, dann frage ich ihn vielleicht, zum Beispiel meinen Schwiegervater, wäre es nicht doch besser, einen Ort zu finden, an dem andere dann ihre Trauer leben können, als es dich in das Meer zu... Solche Diskurse müssen wir natürlich auch führen.
Meine Damen und Herren, was ist die bessere Religion, was ist die beste Religion? Das war heute doch eine Zusammenkunft der Kräuterkenner, auch jener, die Hirten sind. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich glaube, wenn man überhaupt herausbekommt, und Sie haben die Schwierigkeit dieser Frage, die uns von Beginn an bewusst war, gespürt, meine Damen und Herren, wenn es so etwas wie einen Konsens gibt, so ist es der, glaube ich, begonnen mit Petra Bahr, über Herrn von Brück, Helwig Schmidt-Glinzer, Thomas Bauer und Gesa Ederberg, dass man seine eigene Religion kennen soll und dass man die andere kennenlernen soll, also Selbstkenntnis und die Kenntnis des anderen. Und ich glaube, dass das ein Plädoyer ist für das, was in dem Wort steckt. Lieben ist nämlich auch lieben lernen, erkennen. Und da berührt sich die jüdische Tradition sprachlich ganz nah mit unserer, dass wir diese Erkenntnis gewinnen sollen, die Erkenntnis des eigenen wie des Fremden. Und dass das ein Modell ist, das wir dann allerdings immer wieder justieren müssen. In diesem Sinne danke ich sehr für diese sehr, sehr anregende Diskussion und wünsche Ihnen trotz der vereisten Wege einen guten und sicheren Heimweg und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.